Der Tag, an dem.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Tag, an dem, unserem Geschichtspodcast aus Hameln. Ich bin Frank Henkel, Journalist bei der DWZ und bei mir ist wie immer Claudia Höflich, Leiterin des Museums Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Wir haben es diesmal mit einem historischen Hamelner Ereignis zu tun, bei dem es ungewöhnlich viele lebendige Augen- und Ohrenzeugen gibt. Es waren nämlich damals über 25.000 Leute dabei. Das ist mal ungewohnt, Claudia, oder?
Ja, absolut. Also bei uns im Museum gehen wir ja natürlich meistens noch etwas weiter in der Geschichte zurück. Da lebt dann niemand, der noch davon aus erster Hand berichten könnte. Und ich war wirklich erstaunt, auch wie viele Leute aus meinem näheren oder weiteren Umfeld da noch was zu sagen konnten zu dem Tag, um den es heute geht.
Ja, dann lüften wir jetzt auf, worum es geht. Oder ihr habt es ja im Titel längst gesehen. Es geht um den 13. August 1992, um den Tag, an dem Michael Jackson nach Hameln kam. Er hat im Weserbergland-Stadion ein Konzert gespielt. Eine absolute Sensation damals. Einfach diese Kombination einer der größten Superstars seiner Zeit. Und dann das kleine Hameln. Das sorgt auch Jahrzehnte später immer noch für verwunderte Staunen, wenn man es Leuten erzählt. Aber bevor wir weiterreden, schalten wir erstmal kurz ins Publikum. Wir haben euch aufgerufen, über Social Media uns eure Erinnerungen an diesen Tag als Sprachnachrichten zu schicken. Und hier ein paar Antworten, die wir bekommen haben.
Ja, ich war 1992 im Alter von 12 Jahren auf dem Michael Jackson Konzert in Hameln mit meiner Mutter und meinem Stiefvater und meinem Bruder. Ich war damals ganz, ganz großer Michael Jackson Fan. Meine Mutter war selbst auch Michael Jackson Fan. Sie war bei der Bad Tournee 1988 in Hannover, hat mir von da aus Fanartikel mitgebracht. Also ich weiß noch, dass es ein Stirnband war und eine CD, oder beziehungsweise damals noch eine Kassette. Ja, daraufhin bin ich auch Michael Jackson-Fan geworden. Und als er dann 1992 nach Hameln kam, war ich sehr, sehr froh und glücklich, dabei sein zu dürfen. Das Konzert ist bis heute, und ich habe schon viele Konzerte besucht, mir sehr stark im Gedächtnis geblieben, weil es eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Konzert war, auf dem ich bisher war. Eine spektakuläre Show. Unvorstellbar heute, dass so ein Weltstar in Hameln gastiert ist. War wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und heute noch, wenn ich davon erzähle, glaubt mir kaum ein Mensch, dass Michael Jackson wirklich in Hameln war.
Hallo, ich bin die Nadine aus Minden und war tatsächlich mit 13 Jahren dort auf diesem Konzert von Michael Jackson. Es war natürlich das Größte, das Beste, was man jemals gesehen hat, die Dangerous Tour. Es wurde ja immer gemunkelt, ob er ist ja in so einem Raumanzug dann durch die Gegend geflogen da oder weggeflogen am Ende. Und dann hat man ja immer gemunkelt, war er das wirklich, war er das nicht, ist er das gewesen. Naja, aber die Show war einfach sensationell. Ich habe die Karten damals gewonnen bei dem Abschlussball von meinem Cousin. 50 Mark haben diese Karten gekostet und da ich nicht alleine hingehen wollte, habe ich noch für meine andere Cousine, die so alt war wie ich, auch eine Karte noch besorgt. War toll. Wir haben auch recht weit vorne gestanden, aber Fotos und sowas konnte man nicht machen. Es hat ein bisschen geregnet. War sehr, sehr, sehr cool.
Hallo, guten Abend. Mein Name ist Patrick Weinhold. Zum damaligen Zeitpunkt war ich knappe 12 Jahre alt. Also ich wurde gerade 12 in dem Jahr. Ich wäre gerne zu diesem Konzert hingefahren. Nur leider habe ich damals keine Karten mehr bekommen, beziehungsweise meine Eltern. Und stattdessen sind wir dann nach Affeldorf gefahren, zu meinen Großeltern, weil wir dort grillen wollten. Und dann saß ich da auf der Terrasse als kleiner, fast 12-jähriger, riesengroßer Michael Jackson-Fan und durfte das Konzert mitverfolgen, akustisch wohlgemerkt, aber für mich war das damals als kleiner Junge ein Riesen-Highlight. Und das sind so Erinnerungen, die werde ich halt nicht mehr vergessen. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja, hallo, mein Name ist Denise Wessely. Ich habe heute auf Facebook gesehen, dass ihr Erinnerungen sucht. Und da habe ich echt noch gekramt und fand noch meine Original-Eintrittskarte. Das Konzert sollte ja damals eigentlich auf dem 11. August stattfinden, wurde ja kurzfristig verlegt auf den 13. Aber ich war mit meiner Mama da und ich war 20 und ich weiß es noch ganz genau, wir waren auch ziemlich weit vorne und es hat im Strömen geregnet, das weiß ich halt auch noch. Und ich kann mich auch ziemlich gut noch dran erinnern, dass halt immer hinterher auch viel gesagt worden ist, wie zum Beispiel, ja, war der das jetzt wirklich? Bei dem Regenwetter geht er doch nicht auf die Bühne, das war der doch nicht. Also an diese, an diese Sachen hinterher konnte ich mich noch ziemlich gut erinnern. Natürlich auch an das Konzert und dass es für mich natürlich ja total aufregend gewesen ist. Auch, dass ich mit meiner Mama da gewesen bin. Es war eigentlich das einzige Konzert, wo ich jemals mit meiner Mama gewesen bin.
Ja, das waren Publikumsstimmen vom Michael Jackson-Konzert in Hameln. Allerdings mehr als 3 Jahrzehnte später, aber die Leute erinnern sich dann doch noch immer ziemlich plastisch. Wir haben mal auch einiges an Textnachrichten nochmal bekommen, wo die Leute davon erzählten, dass sie da ihren Ehepartner kennengelernt haben, ihren späteren und so weiter und so fort. Also da hängt einiges an Erinnerung und Nostalgie dran. Außerdem warfen diese Nachrichten, die wir gerade gehört haben, natürlich schon Fragen auf, die wir heute klären wollen. Ich komme mal so im Wesentlichen auf 2. Die erste natürlich, wie kam das nur zustande? Der große Michael im kleinen Hameln, das klären wir heute definitiv, das malen wir bunt aus. Und eine andere Frage, davon war auch eben in einem Einspieler die Rede, hört man bis heute immer wieder in Hameln, wenn es um das Konzert geht, war das wirklich Michael Jackson oder doch nur ein Doppelgänger, weil es ja nur Hameln war. Und das wird auch gleich in zweierlei Hinsicht gefragt und wir geben heute Antworten auf beides. Ich bleibe mal noch ein bisschen rätselhaft, was das angeht.
Bleibt spannend.
Genau. Aber vielleicht erstmal ein bisschen Kontext. Wir befinden uns also im Jahr 1992. Michael Jackson ist einer der größten Popstars weltweit. Ende 1991 war sein Album Dangerous erschienen. Da waren Black or White und Remember the Time drauf, also erneut große Hits. Die Platten davor waren Thriller und Bad, die kennt im Grunde auch jeder, der mal an einem Radio vorbeigegangen ist in der Zeit. Also unglaublich viele Single-Hits. Michael Jacksons Karriere war 1992 also noch in voller Fahrt, also gab es zum Album auch eine ganz große Welttournee mit Shows in Europa, Asien und Lateinamerika. Die USA allerdings erreichte diese Welttournee dann nicht mehr. 1993 brach Michael Jackson die nämlich ab, weil er gesundheitliche Probleme hatte, inklusive Schmerzmittelabhängigkeit. Das bahnte sich, glaube ich, damals schon so an. Und weil die ersten Vorwürfe des Kindesmissbrauchs laut geworden waren. Und das ist natürlich immer so ein bisschen der Elefant im Raum, wenn man über Michael Jackson spricht.
Ja, und überschattet ja auch, wenn man heute auf seine Karriere guckt, eigentlich das gesamte Werk. Also die ersten Vorwürfe, die sind ja 1993 dann laut geworden. Da gab es dann eine außergerichtliche Einigung. 2005 gab es dann dieses große Verfahren. Das endete auch mit einem Freispruch. Aber es gab dann ja immer wieder neue Verdächtigungen. Es gab immer wieder jemanden, der dann da Vorwürfe erhoben hat. Auch nach dieser Dokumentation, die ja dann veröffentlicht wurde. Also es ist wirklich... Ja, es ist wirklich schräg, zumal eben bis heute auch nicht klar geklärt, der ganze Fall. Ne? Also wenn man heute diese Bilder sieht, dann war die Beziehung von Michael Jackson zu den Kindern, mit denen er sich ja oft und viel und anscheinend auch gerne umgeben hat. Naja, also war er ja auch in den besten, also im besten Fall war es skurril, im schlimmsten Fall war es Missbrauch. wenn man das heute sieht, es wirkt irgendwie tatsächlich aber immer so ein bisschen unangenehm und es sind so Fremdscham-Momente, ne? Also wenn man ihn dann sieht, also er wird aber wirklich ja auch ein eigenartiger und sehr entrückter Typ gewesen sein. Wir wissen heute nur, er ist nie verurteilt worden zu Lebzeiten. Posthum sind natürlich auch noch weitere Vorwürfe laut geworden, die jetzt aber natürlich auch nie geklärt werden konnten oder auch nicht können. Ich meine, in dubio pro reo gilt natürlich auch für ihn. Wir wissen es schlicht nicht. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Aber das hat, denke ich, seit 93 dann ja auch für einen Karriereknick gesorgt bei Michael Jackson.
Und trotzdem war es so ein Bogen, den wir da nochmal schlagen wollten. Ja, wir wissen das. Ja, wir haben das auch im Kopf. Wie die meisten Leute, wenn das Stichwort Michael Jackson fällt. Man muss aber sagen, bei dem Hamelner Konzert zu dem Zeitpunkt im August 1992 war es einfach noch nicht Thema.
Genau, also wie gesagt, die Vorwürfe kamen dann 93 und waren dann ja ein Grund für den Abbruch der Welttournee. Und 92, als er hier in Hameln war, da war das noch nicht bekannt.
Genau. Deswegen können wir jetzt einfach mal weiter auf dieses Konzert blicken und wie es dazu kam. Im Weserbergland-Stadion hatte es schon vorher mal große Open Airs gegeben, das eine und andere, sowas wie 1990 Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay war dann noch im Mai 92 dort. Aber klar, Michael Jackson, das war nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Hausnummer. Wie kam das also zustande? Und da hast du recherchiert im Rathaus.
Ja, genau. Und ich konnte im Rathaus, beziehungsweise mittlerweile im Ruhestand, noch einen Mitarbeiter aus dem Rathaus damals ausfindig machen. Fritz Marter, der hat damals im Amt 50 gearbeitet. Das war 1993 das Amt für Jugend, Sport und soziale Angelegenheiten. Und das Amt war eben auch in dieser Funktion für das Stadion und für Vermietungen des Stadions zuständig. Und von daher war er da an vorderster Front.
Du hast ihn zu Hause besucht, das hören wir mal an.
Ja, damals gab es noch Faxe und wir kriegten eins aus Hannover von der Firma Showtops, die uns anfragte, ob wir das Stadion zur Verfügung stellen konnten, ohne uns eigentlich zu nennen, um wen es gehen soll. Und da wir schon ein Open Air vorher hatten, nämlich mit Peter Maffay, und für hinterher noch so Oldie-Konzerte vorgesehen haben, haben wir erstmal platt gesagt, nee, könnt ihr nicht, wir haben schon genug davon. Und dann rief mich der Leiter dieser Firma andern Tags nochmal an und flüsterte mir einen Namen ins Ohr, der mich dann dazu verleitete, zu unserem damaligen Oberstadtdirektor zu gehen und sagte, ich habe da ein Geheimnis, können wir das Konzert mit diesen, mit diesen Menschen machen? Worauf er dann geruhsam nickte und für uns die Arbeit losging, wir die Zusage abgaben und mit der Arbeit anfingen.
Ja, und das Spannende ist ja eigentlich für einen anderen Tag. Ne? Das Konzert war letztlich am 13., aber es ging erstmal die Planung um den 11., ne?
Das ging um den 11. August. Von einer späteren Verlegung haben wir erst Mitte Juli erfahren, wenn ich das richtig erinnere. Und das lag daran, dass die anderen Termine, die vorher in Bremen und Hamburg waren, nicht so abgewickelt werden konnten, wie geplant war.
Und wie ist der Veranstalter überhaupt auf Hameln gekommen? Warum Hameln?
Ja, da gibt es viele Gerüchte und Legenden, die man aber alle aus dem Weg räumen kann. Das Konzert ursprünglich war vorgesehen in Hannover. Und Hannover war absehbar nicht auszuverkaufen. Und man wollte verhindern, dass der Weltstar bei seiner Welttournee vor halb gefüllten Stadien spielt und hat dann nach kleineren Stadien gesucht. Und da wir bereits in der Vergangenheit bewiesen hatten, dass wir solche Dinge ausrichten können, ist man dann auf Hameln gekommen.
Okay, also es war kein Wunsch von Michael Jackson, persönlich mal in die Rattenfängerstadt zu kommen.
Also ich gehe so weit zu behaupten, dass er nicht mal wusste, wo er gespielt hat und was es mit Hameln auf sich hat und dass Hameln an und für sich bekannt sein könnte.
Das, was gerade Fritz Marter erzählt hat, kann ich noch so ein bisschen ausbauen. Ich habe nämlich noch mal mit Klaus Rittgen telefoniert. Das war damals der örtliche Veranstalter für das Konzert in Hameln, kommt selbst aber aus Hannover. Showtops hieß damals seine Agentur, der Name wurde eben schon mal erwähnt. Und Klaus Rittgen hat mir erzählt, dass damals nun mal 3 norddeutsche Konzerte von Michael Jackson geplant waren. Erst in Bremen, dann in Hamburg und dann nochmal im Bereich Hannover. Und in Bremen und Hamburg wurden die großen Fußballstadien, also Weser- und Volksparkstadion, bespielt. Und die 3 Nordveranstalter, Klaus Rittgen und seine 2 anderen da örtlichen Kollegen, glaubten einfach nicht daran, dass Michael Jackson es schaffen würde, alle 3 großen Stadien, also auch noch das Niedersachsenstadion in Hannover, zu füllen oder gar auszuverkaufen. Trotz all dem, dass ich eben über Michael Jackson Superstar-Status gesagt habe. Also haben sie ein kleineres Stadion gesucht, sodass der Innenraum gleich groß war, damit die Bühne und all der Technikkram da reinpassen, aber eben nicht so viele Tribünen drumherum stehen, die man dann auch noch füllen muss. Statt über 55.000 Leute, also nur, wie es dann in Hameln war, über 25.000. Die Wahl fiel auf Hameln. Das haben wir eben gehört, das wissen wir natürlich schon längst. Und dabei gab es auch einen Anstoß von der DWZ. Klaus Rittgen hat mir nämlich erzählt, er hätte damals einen sehr netten Draht, hat er gesagt, zum damaligen DWZ-Anzeigenchef Horst Körber gehabt. Der hatte ursprünglich in Hannover gearbeitet und da kannten die sich. Und Klaus Rittgen sagte, er hätte sich also verlassen können, dass beim medialen Drumherum, sag ich mal, um das Konzert in Hameln schon alles gut gehen werde. Und das hätte dann eben auch eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung für Hameln gespielt. Aber nun ist das erstmal geschafft. Michael Jackson kommt nach Hameln. Eine unglaubliche Menge an Equipment ist in Europa unterwegs für die Europatournee. Es ist von 65 Trucks die Rede gewesen, die da irgendwie in Europa unterwegs waren, mit 1000 Lichtern, 10 Meilen, das sind dann glaube ich so 16 Kilometer elektrischem Kabel, Videobildschirm, 168 Lautsprechern, rund 2 Tonnen Kostüme. Das war aber glaube ich alles in mehrfacher Ausführung unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Bühnen da eigentlich unterwegs waren. Das waren zumindest unterschiedliche. Das war jetzt nicht alles für Hameln. Trotzdem, es war eine unglaubliche Materialschlacht und dazu gab es dann auch einiges zu organisieren.
Ja, also die Vorbereitungen müssen echt enorm gewesen sein. In Hameln waren übrigens nur 11 Trucks, habe ich mir sagen lassen, die mit Bühne und Technik hier ankamen. Die waren dann da auf dem Töneböenplatz und von da wurde dann alles rüber geschafft ins Stadion. Aber vorher waren natürlich die Wochen und Monate sehr viel an Organisation und an Vorbereitung zu leisten. Wobei ich das heute schon auch immer noch ganz erstaunlich finde. Die Anfrage, das hat ja Fritz Mater in dem O-Ton gesagt, die kam im Mai 1992 und das Konzert war im August. Das ist also wirklich so eine wahnsinnig kurze Zeit. Aus heutiger Sicht denkt man sich, sowas kommt ja dann Jahre im Voraus, so eine Planung oder ein Jahr mindestens. Aber diese paar Monate nur und dann eben auch noch mit der Verlegung vom 11. auf den 13., also wirklich ein bisschen verrückt. Was ganz innovativ war wirklich im Rathaus, das war, dass die Stadt für dieses Konzertereignis ja zwei Mitarbeitende abgestellt hat als, ja heute würde man sagen, Case Manager. Das heißt also, es gab für den Veranstalter dann im Rathaus, gab es diese beiden Personen, die waren Ansprechpartner und die haben dann verwaltungsintern mit den ganzen Abteilungen alles geklärt. Das heißt also mit der Ordnungsabteilung, Rechtssicherheit, Straßenverkehr, ne, also alles, was da zu klären war, Sportstätten, das war natürlich für den Veranstalter dann recht angenehm. Und es war aber natürlich auch verwaltungsintern ganz angenehm, weil dann so immer klar war, wer ist Ansprechpartner. Und in der Kürze der Zeit war das ja sicherlich auch eine wichtige Voraussetzung, damit das überhaupt stattfinden konnte. Und einer von diesen Case-Managern war dann eben Fritz Marter, der da rathausseitig mit Kolleginnen und Kollegen alles vorbereitet hat. Ob es nun die Verkehrssituation war, die mit der Polizei dann besprochen werden musste, die Vorbereitung im Stadion und so weiter. Also ja, ein Großereignis.
Absolut. Und tatsächlich, es kommt aus einer anderen Zeit. Also ich habe vorhin meinen Arbeitgeber natürlich ins Spiel gebracht. Also so viel Stolz haben wir dann ja auch bei der DWZ. Da merkt man es dann aber auch, dass es dann tatsächlich, es hatte nochmal ein ganz anderes Gewicht, dass vor Ort irgendwie Anzeigen geschaltet, Tickets verkauft, Papptickets, Papiertickets verkauft wurden. Das war wirklich anders. Also wo dann heute dann eben zu Superstar-Konzerten anderthalb Jahre vorher gefühlt irgendwie der Internetverkauf losgeht und irgendwelche Bots die Karten kaufen. Nee, das ist wirklich noch ganz, ganz, ganz anders gewesen.
Es gab zu Michael Jackson ja auch eine Pressekonferenz Ende Mai und da wurde überhaupt erst enthüllt, wer da kommt. Es gab dann anscheinend im Mai schon Gerüchte, aber es gab dann eine riesen Pressekonferenz im Mai in der Rattenfängerhalle, wo dann erst bekannt gegeben wurde, ja, es ist wirklich Michael Jackson, der nach Hameln kommt.
Und dann kam das echte Leben dazwischen. Es hat wohl in den Tagen vorher einen August gegeben, wie man sich einen August vorstellt, aber an dem Tag selber hat es geregnet und geregnet und geregnet. Auf Videobildern kann man das irgendwie sehr schön sehen, dass im Weser-Bergland-Stadion unter Fotos am späten Nachmittag dann wirklich ein Meer von Regenschirmen zu sehen ist und Leute unter Planen stehen. Und das war nicht so richtig schön. Und das Problem war, von diesem Regen landete auch so einiges auf der Bühne. Und wenn man sich Michael Jackson kurz vorstellt, dann weiß man, der steht nicht einfach am Mikro, sondern der ist vor allem auch als Tänzer da und da ist so ein nasser Boden natürlich ein gewisses Problem. Auch dazu hat uns Fritz Marter nochmal etwas zu erzählen.
Wir haben also viel getan im Vorfeld, um das Konzert zu ermöglichen und an und für sich ist es nur der Polizei zu verdanken, dass wir letztendlich dieses Konzert erleben durften. Denn es hat an dem Tag geregnet, die Bühnenvorderkante war nass. Aber alle Scheinwerfer und alle anderes technische Equipment war auf die Bühnenkante ausgerichtet, weil der Star dort performen sollte. Und dann hieß es von Seiten des Veranstalters, wir können nicht spielen. Wenn der da auf der nassen Bühne tanzt, der Junge, dann bricht er sich die Knochen und dann ist die Welttournee perdu. Und dann haben wir denen gesagt, naja, habt doch genug Leute, putzt doch trocken zwischen den Nummern. Dann haben die gesagt, ja, genug Leute haben wir, aber keine Lappen. Und da ist dem Einsatzleiter der Polizei blitzartig sozusagen eingefallen, Streifenwagen ab zum Krankenhaus, 200 Handtücher holen. Das hat auch innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde geklappt. Und dann hatten die nicht nur genug Menschen, um zu putzen, sondern auch genug Lappen. Die Bühnenkante war dann trocken und das Konzert konnte stattfinden.
Ich habe, wie eben schon erzählt, ein Video von dem Tag im Stadion, im Weser-Bergland-Stadion in Hameln gesehen. Und da sieht man dann auch diese hektischen Bemühungen, die Bühne nochmal schnell trocken zu bekommen. Vorher, bevor das Konzert beginnt und auch während Michael Jackson schon auf der Bühne steht und zwischen den Stücken. Da war wirklich, das war eine gewisse Herausforderung, offenbar.
Aber jetzt springen wir doch mal zur Show.
Jawohl.
Also um 21.11 Uhr war es nämlich soweit. Da sprang Michael Jackson mit einem Bühneneffekt auf die Bühne, den sie den Toaster, tatsächlich, sie nennen ihn den Toaster. Damit kam er auf die Bühne, er war so ganz plötzlich da und wurde dazu durch eine Luke im Bühnenboden, ja, wirklich regelrecht nach oben geschossen. Und dann stand er da und dann hat er erstmal lange gar nichts gemacht und hat die Menge jubeln und kreischen lassen. Und nach einer gefühlten Ewigkeit hat er dann seine Sonnenbrille abgenommen. Da haben alle nochmal lauter gekreischt und dann ging's los. Und zwar mit Michael Jackson und mit vier Tänzern und irgendwo hinten auf der Bühne kaum zu erkennen, war auch die Band dabei und Jam war das erste Stück. Was dann in den nächsten Minuten bzw. anderthalb Stunden gezeigt wurde, war ganz ohne Zweifel die größte Popshow, die Hameln je erlebt hat und vielleicht hier erleben wird oder vielleicht kommt ja auch nochmal jemand anderes. Aber das war wirklich ganz, ganz großes Tennis, komplett durchchoreografiert. Jeder Schritt war festgelegt. Bei Beat It schwebte Michael Jackson dann an so einem Schwenkarm in einem Korb übers Publikum. Es gab auch noch so einen Schlussstunt, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber diese ganze Show setzte, also nicht nur für Hameln, sondern international auch Maßstäbe, was Popshows angeht.
Absolut. Und musikalisch konnte Michael Jackson einfach in großem Stil Hits raushauen. Da hatte er schon genug von. Er hat erstaunlicherweise aber auch eigentlich jüngere Hits rausgelassen aus dem Programm und dafür 2, 3 frühere Stücke ins Programm genommen, die dann bestimmt nicht jeder mitsingen konnte. Es gab dann zum Beispiel auch einen Block mit 3 Stücken von den Jackson 5. Im Wesentlichen aber lieferte er das, was die Leute wohl erwartet haben, wenn sie für 55 D-Mark, das war damals teuer, ein Ticket für ein Michael Jackson Konzert gekauft hatten, nämlich Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Black or White und. Und woher wissen wir das alles? Zum einen gibt es einen offiziellen Konzertfilm, nicht aus Hameln, aber von dieser Dangerous World Tour, aufgenommen 1,5 Monate später in Bukarest, vor viel mehr Leuten als in Hameln. Den kann man sich auf dem offiziellen Michael Jackson YouTube-Kanal angucken. Dort hat die Show dann noch einige wenige Extras, die es so in Hameln nicht gab, aber im Großen und Ganzen das gleiche Programm. Und dann haben wir noch ein anderes Video gesehen aus einer etwas originelleren Quelle. Es herrschte im Weser-Bergland-Stadion, hatte vorhin auch schon jemand aus dem Publikum erzählt, nämlich ein strenges Verbot, was Audio- und Filmaufnahmen anging. Gefilmt hat dann aber die Polizei. Eigentlich zur Überwachung, Beweissicherung, wie auch immer. Aber im Endeffekt wurde da dann doch die Blaupunkt-Videokamera auf die Bühne gehalten. Das Video hat uns Burkhard May netterweise zur Verfügung gestellt. Der war damals als Polizist im Weser-Bergland-Stadion. Und er hat noch eine Geschichte erzählt, die ich noch gar nicht kannte, die wir noch gar nicht kannten. Nämlich die, dass auch Hamelner Polizisten zu Dreharbeiten mit Michael Jackson gebeten wurden. Und das war so.
Ich weiß nicht, ob es jetzt der Wunsch von Michael Jackson war oder ob man seitens des Tourmanagements das so wollte. An jedem Ort, wo ein Konzert stattgefunden hat, wurde im Vorfeld vor dem eigentlichen Konzert ein Video mit den eingesetzten Polizeikräften gedreht, auf der ganzen Welt. Und diese Zusammenfassung, dieses Video, wie auch immer, ist im Vorfeld als Vorfilm gezeigt worden. Und das sollte auch in Hameln passieren. Und zwar, es hat auch stattgefunden im Südbad. Und dann standen wir in dem Bereich, wo dann die kleine Brücke ist, wo man reinschwimmt von der Halle ins Freibad selbst raus. Und wir standen in Richtung Wiese, aufgereiht mit Motorrädern und Kollegen zu Fuß. Und Michael Jackson wurde dann mehr oder weniger dorthin gebracht. Das Kamerateam von der Crew stand oben auf dem Dach vom Eingangsbereich, wo der Kassenbereich ist vom Südbad. Da haben die ihre Videokameras aufgestellt und dann wurde ein Video mit uns gedreht. Das heißt also, wir sind die Kollegen zu Fuß und die Kollegen mit dem Motorrad sind denn dann über die kleine Brücke gefahren und dann in Richtung Kassenbereich und nach rechts weggeschwenkt. Dann kam Michael Jackson fußläufig dazwischen und dann hinterher die Kollegen zu Fuß. Und während der Videoaufnahme, deswegen habe ich immer noch meine Zweifel, ob das überhaupt jemals ausgestrahlt wurde im Nachhinein, während der Aufnahme fing es an, leicht zu tröpfeln. Und da kamen 3 Mitarbeiter und haben den Herrn Jackson denn dann unter den Arm genommen, mit Schirm abgedeckt und gesagt, Michael, Michael, it's raining, da habe ich noch so gedacht, oh weia, ist der jetzt aus Zucker? Schmilzt er? Es war also unwirklich, die Szene.
Und bei dieser Gelegenheit, also bei diesem Videodreh mit all den Polizeikomparsen, da hat Burkhard May, hat er erzählt, dann auch nochmal Michael Jackson aus der Nähe gesehen und ihm ins Gesicht gesehen. Und eine ähnliche Situation beschrieb mir auch nochmal Henna Kerl. Der war damals als DWZ-Fotograf dabei und hat auch sehr viele Fotos gemacht, wo man Michael Jackson auch aus der Nähe sieht. Beide erzählten von diesem Moment, wo sie ihn live gesehen haben. Zum einen schlimm, wie das Gesicht von Michael Jackson nach den vielen Operationen damals schon aussah. Ich glaube, da kamen sogar noch einige Operationen hinterher. Da habe ich jetzt die Chronologie nicht im Kopf, sage ich mal. Und die andere Erkenntnis war natürlich schlicht, ja, gar keine Frage, das war der echte Michael Jackson. Man kann die Gerüchte und Verschwörungserzählungen zum Thema begraben.
Können wir da und den Deckel zumachen?
Da können wir den Deckel drauf machen. Und wir haben hier auch einen dicken Ordner mit Fotos vom Konzert auf dem Tisch. Und man, ja, man kann, glaube ich, schon sagen, das muss der echte sein. Er war wirklich in Hameln.
Es ist gut, dass das jetzt endlich geklärt ist.
Genau, Haken dran.
Ja. Jetzt haben wir geklärt, Michael Jackson war wirklich in Hameln, aber eine Sache mussten wir noch klären. Wir haben am Anfang von einem Doppelgänger in zweifacher Hinsicht gesprochen, denn zum Ende des Konzerts, da gab es noch so eine Show-Einlage, die hat auch dafür gesorgt, dass spekuliert wurde, war er es oder war er es nicht.
Genau. Jetzt kommt die große Auflösung. Das Konzert endete jedes Mal, also jedes Konzert dieser Welttournee, mit einem Stunt, der nach, ich sag mal, normalen Hamelner Maßstäben, also ohne das ganze Superstar-Konzert drumherum, ein Riesenthema für Tage und Wochen gewesen wäre. Aber jetzt war das so, ja, das passiert ja bei Michael Jackson-Konzerten. Michael Jackson schnallte sich nämlich zum Finale von Man in the Mirror, letztes Stück, ein Jetpack auf den Rücken und flog davon. So sah das zumindest aus. Sogar im DWZ-Konzertbericht klingt das ein bisschen so, als hätten wir ihm das abgekauft. Aber der pensionierte Polizeihauptkommissar Burkhard May weiß Genaueres.
Ein Doppelgänger hat es denn dann doch gegeben. Und zwar zum Konzertende. Ist ja denn dann, als ich sage immer Raketenmann, ich weiß gar nicht mehr, wie man diese Verkleidung genau genannt hat, ist er ja zum Schluss umfangreich auf der Bühne zurecht drapiert worden mit dem Anzug und allem drum und dran.
Jetpack.
Ja, genau. Und das hat ja eine ganze Zeit lang gedauert. Das kann man auf dem Video auch ganz gut sehen, dass sich das so sehr in die Länge gezogen hat. Und danach, wenn er denn dann von der Bühne abhebt, er ist ja denn dann hinter die Bühne geflogen, quasi in Richtung Fluthamelstraße, wo man vom Publikum niemand mehr sehen konnte, wo ist er denn nun, wo landet er oder wie auch immer. In dem Moment, wo er das Stadion in Anführungsstrichen verlässt, sagt denn dann die Stimme, Ladies and Gentlemen, Mr. Jackson has left the stadium. Und genau in dem Moment hat mein Kollege, einer meiner Kollegen, über Funk Bescheid gesagt, die Zielperson ist eben gerade auf die A2 aufgefahren, Richtung Hannover. Also der hatte einen Auftrag, den Konvoi sicher aus Hameln raus zu geleiten. Und der ist quasi nach dem letzten Wechsel der Bühne, ist Michael Jackson in eine Limousine verfrachtet worden und hat das Stadion bzw. Hameln verlassen. Und als das Konzert zu Ende war, ist er mit seinem Tross, mit seinen engsten Vertrauten, wie auch immer, schon auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover gewesen.
Kenny Gibson, so hieß der Stuntman, der da mit Michael Jackson auf Tour gegangen ist, denn seine Spezialität war es, den Rocket Man zu geben, also wurde er von Michael Jackson für die Tour gebucht. Ehre, wem Ehre und so weiter. Deswegen sei der Name halt noch erwähnt. Ein anderes großes Rätsel tippen wir damit aber auch an. Es gab, glaube ich, rund um das Konzert sehr viel Aufregung in Hameln, weiß ich von Zeitzeugen. Wo hat er denn übernachtet oder in welchem Hotel wohnt denn Michael Jackson? Und es ist offenbar die Lösung, er hat nie in einem Hamelner Hotel übernachtet. Nach dem Konzert, das war zumindest so der Polizeiwissensstand von Burkhard May, nicht wirklich gesichert, aber er meinte es so, dass es wohl gesicherte Indizien oder wie sagt man dann, dass es wohl Hinweise gäbe, dass Michael Jackson und sein ganzer Tross im Motel an der Autobahn, also an der A2 bei Bad Nenndorf übernachtet hat.
Klingt nicht so fancy, wie man es erwarten würde, oder?
Also richtig tollem Superstar-Leben, finde ich auch. Das ist, glaube ich, wirklich sehr schmucklos. Aber ja, war dann abgelegen, leicht zu sichern. Wahrscheinlich ist das ganz schlüssig. Und vielleicht passte das zum nächsten Weg zum Flughafen. Ich weiß gar nicht, wo die Tour dann weiterging. Wo musste als nächstes hin?
Das nächste Konzert war in Leeds, also musste er in Flughafennähe sein wahrscheinlich.
Genau. Es ist stimmig. Wir müssen in dieses Motel fahren und das nochmal klären.
Wer weiß, vielleicht gibt es da noch Michael Jackson Devotionalien oder möglich, so einen Schrein.
Möglich. Oder wir liegen total falsch. Ja. Ach, das ist in diesem Fall, diesem Detail möglich. Also war Michael Jackson has left the stadium auch schon wieder fort, nicht nur aus dem Stadion, sondern aus ganz Hameln. Und wie hat er es denn nun trotzdem geschafft, sich noch ins goldene Buch der Stadt einzutragen? Da steht er nämlich drin.
Genau, aber es war schon ganz früh klar, dass es in Hameln da keine Zeit für geben wird. Da war also kein Timeslot für vorgesehen. Und deshalb ist eine Delegation aus dem Hamelner Rathaus tatsächlich mit einer Seite aus dem goldenen Buch nach Bremen gefahren und hat dann da in Bremen, ja, also es ist nicht so genau überliefert, ob sie wirklich selbst zu Michael Jackson vorgelassen wurden oder ob sie die Seite einem Adlatus überreichen durften, der dann Michael Jackson hat darauf unterschreiben lassen. Auf jeden Fall ist diese Seite dann wieder sicher zurück nach Hameln gebracht worden und ins Goldene Buch eingeklebt.
Was blieb also für Hameln, abgesehen von einer ausgerissenen und wieder eingeklebten Seite im Goldenen Buch? War Hameln von nun an Superstar City für alle Großen des Showbusiness eher nicht? Es gab zwar noch das ein und andere Open Air im Stadion, aber so die richtig großen Stars, ich sag mal Bruce Springsteen oder Madonna, die haben dann doch auch in den folgenden Jahren lieber in Hannover im ganz großen Stadion gespielt als in Hameln. Die Masse an Publikum, die es für solche Riesenevents braucht, wohnt nun mal in großen Städten, hat mir der damalige Veranstalter Klaus Rittgen erklärt, nicht in Hameln, nicht im Weserbergland. Darum also blieb der Superstar-Auftritt im Weserbergland-Stadion eine Ausnahme, über die wir aber auch Jahrzehnte später noch reden und das jetzt wirklich ausführlich getan haben.
Unbedingt. Und er war's. Michael Jackson war in Hameln.
Wir haben es geklärt.
Ein und für alle Mal.
Genau. Ja, was bleibt von dieser Folge? Zunächst mal die Notwendigkeit, dass wir uns ganz herzlich bedanken.
Unbedingt, ja.
Es sind, glaube ich, noch nie, oder ich weiß, es sind noch nie so viele Leute zu Wort gekommen, wie in dieser Folge von der Tag an dem. Also vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns Sprachnachrichten geschickt haben, die uns als Interviewpartner zur Verfügung standen oder die uns so hintergründig noch informiert haben über dies und jenes und Sachen erzählt haben. Das war sehr spannend. Vielen Dank.
Ganz genau. Vielen Dank.
Und ich habe mehrfach gesprochen über ein Video, was es gibt, was noch niemand gesehen hat oder noch nicht viele gesehen haben, über Fotos, die uns vorlagen. Und ich kann versprechen, auf dwz.de und in der DWZ, da wird einiges davon kommen, demnächst. Was dann aber noch für uns eine ganz entscheidende Frage ist und hoffentlich für euch auch, ist, was machen wir denn beim nächsten Mal?
Beim nächsten Mal, da reisen wir in der Vergangenheit wieder ein bisschen weiter zurück, und zwar ins 17. Jahrhundert, in den 30-jährigen Krieg, um genau zu sein. Wir schauen uns den 15. Januar 1627 genauer an. Es gab nämlich in Hameln während des 30-jährigen Krieges eine Verschwörung, und an diesem 15. Januar, da ist einer mindestens der Mitverschwörer in Hameln hingerichtet worden, und da wollen wir doch mal schauen, was da los gewesen ist.
Aber für heute sagen wir das, was wir immer sagen: abonniert uns auf allen Kanälen. Das macht uns glücklich. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis demnächst.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.